Özcan Kosel und wie ich entwickeln ab sofort, ab nächste Woche einen Energy Drink.
Nein, wenn, dann heißt es Faklava.
Faklava.
Ja. Wir nennen es Faklava und das Logo ist so ein Pimmel, was aus Lava rauskommt.
Das ist eine sehr gute Idee. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Faklava.
Faklava, Alter.
Wie kann ich 300 Folgen gebraucht haben, um Faklava daraus zu machen? Ich begrüße mein kleines Faklava. Er ist wieder auf deutschem Boden. Ihr wisst es ja sowieso, weil ihr habt am Flughafen gewartet, als er ankam. Er hat die deutsche Erde geküsst, als er aus seinem Privatjet stieg. Özcan Kosel ist zurück in Karlsruhe. Der Bürgermeister hat schon angerufen, alle waren da. Endlich ist der größte deutsche Künstler wieder in seiner seelischen Heimat angekommen. Wie geht es dir, Mausezahn?
Einigkeit und Recht und Freiheit. Friedrich Merz hat mich persönlich empfangen. Der so, endlich ist Deutschland wieder eins, weißt du? Also, ich bin sowas wie der Mauerfall, Basti. Also, so ein historischer Moment ist das immer.
Ich finde, dich kann man gut mit dem Mauerfall vergleichen. Das ist absolut richtig.
Alter. Absolut. Wenn die Mauer fällt, dann. Ich bin der David Hasselhoff der Neuzeit, weißt du?
Ich habe letztens gelesen, dass du mit Friedrich Merz noch was gemeinsam hast. Er hat nämlich seit seinem Amtsantritt nur Friedrich Merz hat Friseurkosten von 12.000 Euro fürs Kabinett erzeugt. Wo ich mich wirklich frage, also. Weißt du, wenn Friedrich Merz einen stabilen Afro tragen würde oder so, oder ein Mini-Pli, wo wirklich ein bisschen Pflege bei nötig ist, weißt du, wie so ein Barista aus Köln-Süd oder so. Aber Friedrich Merz hat ja noch weniger Haare als du. Also wird das da pro Haar gerechnet? Also rechnet der Friseur pro Haar ab oder wie kommt man auf 12.000 Euro?
Da merkt man, dass du nicht vom Fach bist, Basti. Guck mal. Genau in dieser Phase des Haarausfalls ist es sehr wichtig, wie gerade die Übergänge von dem kahlen Bereich in den behaarten Bereich gemacht werden. Und das ist Erfahrung, weil es ist wichtig, wie das Haar fällt. Vor allem, wenn es abfällt, ist es wichtig, wenn es abfällt, was dann der Rest draus macht. Weißt du, und das musst du alles halt, das ist Millimeterarbeit.
Ich finde, Fritz Merz könnte eigentlich auch mal wie du so auf stabiles Streuhaar setzen. Stell mal vor, der würde sich mal so ein Scheitel zusammenstreuen. Das würde ihm bestimmt gut stehen.
Wäre ich Friedrich Merz, ich hätte mir auf jeden Fall ein Toupet geholt. Der ja, hat ja immer noch diese Insel. Der hat ja immer noch diese kleine
traurige Insel vorne, die aussieht wie so ein unbehaarter Igelarsch. Das ist irgendwie komisch. Also ich finde irgendwie, es gibt beim Haarausfall diesen Moment, an dem die Würde siegen muss und an dem man dann sagt, okay, ich habe dir doch mal erzählt, dass ich einen Freund hatte, der in meiner Schulzeit schon. Also da waren wir 17 oder 18, da hatte der vielleicht hochgerechnet noch 1000 Haare. Und dann hat er aus diesen 1000 Haaren, die er noch hatte, Igel gemacht, also eine Igelfrisur. Aber diese Igelfrisur war so dünn, das war wie eine Suppe aus Wasser. Das war einfach nix, das war gar nichts so.
Das ist die Insel der Hoffnung bei Merz.
Die Insel der Hoffnung. Also, vielleicht wächst es nochmal nach, so wie bei Tom Buro, dem WDR-Intendanten. Ja. Tom Buro hat ja damals, als er WDR-Intendant wurde, Tom Buro hatte genau diese komische Igelarschinsel auf seiner Stirn. Und bei Tom Buro, er sagt bis heute, er weiß nicht, woher es kommt, es hat nichts zu tun mit irgendwelchen Operationen, sind die Haare einfach nachgewachsen. Ich glaube, Tom Buro hat, als er den WDR übernommen hat, einfach so einen stabilen Testoschub gehabt, weißt du, dass ihm die Haare einfach überall rausgeschossen sind. Wahrscheinlich auch morgens mit Schamhaar bis zu den Knien aufgewacht. Tom
Buro. Das kann sein. Hat er echt gelogen? Hat er gemeint, er weiß nicht, wie das passiert ist?
Ja, ich glaube, so richtig unangenehm. Ist so ein bisschen wie Jessica Simpson ist jetzt nach 15 Jahren wieder aufgetaucht bei den Video Music Awards oder Emmys oder so. Und google mal Jessica Simpson, wie die jetzt aussieht. Die hat sich dermaßen.
Das habe ich gesehen, Alter. Botox. Wo die konnte ja gar nicht, also da war gar kein Expression.
Ja, und ich glaube, sie haben sie auch gefragt, ob sie ein bisschen was machen lassen. Und sie hat ihr gesagt, sie hätte halt so ein bisschen hätte sie machen lassen. Und denkst so, Alter, du siehst aus, wie als hättest du Locked-In-Syndrom. Du siehst nur, die Augen bewegen sich. Das gesamte Gesicht, also es ist wie bei so einer Handpuppe. Selbst der Mund bewegt sich nicht. Die Frau hat sich so dermaßen mit Fugensilikon zugezogen, dass es faktisch gar keine Mimik mehr übrig ist. Und zumindest in meiner Erinnerung, meiner frühen Masturbationsphase Anfang der 2000er, war Jessica Simpson mal eine ganz hübsche. Aber die hat sich keinen Gefallen getan. In Würde altern immer noch besser.
Ich glaube, der Typ, der ihr die Botox-Behandlung gemacht hat, der hat gemeint so, ey, Guck mal, ich mache jetzt ein bisschen mehr. Das setze ich dann in ein paar Tagen und dann, die hat das wahrscheinlich kurz vor der Veranstaltung gemacht, bis sie dann gemerkt hat, so zwei Tage vorher, scheiße.
Da ist ganz schlimm. Digga. Kennst du noch den Horrorfilm House of Wax, wo einer so in Wachs, also wo einer so Leute in Wachs eingießt und die dann einfach irgendwo hinstellt, bis die da drin ersticken? So sieht Jessica Simpson jetzt aus. Man kann halt gar nicht mehr. House of Wax ist so aus der Zeit, als es so hier Hostel und so gab, so Mitte 2000er.
Ah, okay.
Und da werden Leute so in so Wachsfiguren eingegossen. Also gehen Leute durch so ein Wachsfigurenkabinett und stellen dann fest, dass in den Wachsfiguren echte Menschen drin stecken. Und Jessica Simpson sieht original so aus. Die sieht wirklich, die könntest du problemlos, wenn du dir einen Knüppel auf den Kopf haust, könntest du problemlos einfach mit einem Stab im Hintern irgendwo bei Madame Tussauds reinstellen und würde keiner merken. Aber ich meine, das passiert ja vielen Leuten. Das ist von Michael Jackson bis Madonna. Madonna sieht jetzt aus wie so ein Goblin, der am Ende des Regenbogens wartet. Das ist auch nicht gut geworden irgendwie.
Ich finde das ja, ich liebe es ja, also wenn man nichts macht, also wenn man so natürlich altert.
Du bist einfach ein natürlicher Typ.
Ja, nee, Bro, also jetzt mal ganz ehrlich, ich mag das, wenn, also Falten auch bei Frauen, also ich finde das ehrlich gesagt attraktiv. Weißt du, das ist ja letztendlich, klar, wir hatten ja das Thema schon öfter, wenn es halt irgendwann ein Punkt kommt, wo man sagt, okay, es ist wirklich hardcore oder, weißt du, so eine Anomalie, wo man sagt, Alter, du hast einen Zinken, der drei Tage vor dir durch die Tür reinkommt, weißt du, und man wird die ganze Zeit gehänselt, ununterbrochen. Aber so, ich mag's natürlich. Ich bin ja auch der Typ Team Axelhaar.
Du bist der Team Axelhaar. Also du bist schon, du lässt wachsen, aber du magst auch, wenn die Partnerin wachsen lässt. Dann drückst du dich da so rein in das Axelhaar. Das gibt dir dann so das Gefühl einer frischen Frisur. Weißt du, wenn so eine Frau so ein 20 Zentimeter langes Axelhaar so über deinen Scheitel legt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei dir unter Vorspiel läuft.
Ich hab ja ein Trauma. Ich hab bei Axelhaar, Bro, ich hab so ein Trauma. Das habe ich dir, glaube ich, erzählt, als ich damals in der Marshallbar gearbeitet habe. Das war für mich der ekelhafteste Axelhaar-Moment meines Lebens. Und seit diesem Trauma, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, oder?
Ja. Ja.
Das war einfach ekelhaft.
Ich habe einen Freund, der hat mal eine junge Dame, auf die er sehr stand, mit nach Hause genommen und die war wohl komplette Haarentfernungsverweigerin. Und dann hat er in Bemühungen, also es ging zum Äußersten, es sollte zum Sexualverkehr kommen und dann hat er ihr wohl die Hose ausgezogen und musste schon, als er die Hose ausgezogen hat, feststellen, dass sie bedauerlicherweise, wie soll man sagen, also dass sie die Frisur von Aretha Franklin 1974 ungefähr irgendwo im Intimbereich hat.
Scary Movie,
genau. Weißt du, wo er dachte, er muss einfach mal schön mit Black & Decker Rasentrimmer durchgehen und selbst das würde nicht reichen. Also er hat das mal sehr bildlich beschrieben, als wir mit 8 Leuten an einem Tisch saßen und es ging wohl wirklich ungefähr von Kniehöhe bis zum Bauchnabel. War nicht zu erkennen, ob es Mädchen oder Junge ist. Und er meinte, das war nicht mehr selig. Also jeder mag das ja sehen, wie er will und Natürlichkeit ist ja auch ein hohes Gut. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, sehr stark in diesem Bereich behaartest und du sagst so, nee, ich lasse es einfach stehen, damit er auch mal weiß, wie sich das bei einem Orang-Utan anfühlt. Das ist wirklich nicht gut gewesen. Das war wirklich, der ist bis heute traumatisiert. Wenn du mit dem darüber redest, fängt er an zu schwitzen. Das war wirklich, besonders weil du ja dann, kannst du auch nicht aufspringen und sagen, nee, geh mich weg.
Aber er schwitzt nur einseitig. Kennst du das, nur die eine Gesichtshälfte schwitzt? So richtig Traum. So richtig. Ja, aber ich finde auch andersrum ist ja auch so, Alter. Wenn so ein Mann, ich weiß nicht, Alter, wenn du halt so einen richtigen Busch hast, ey, das, ich weiß nicht. Also, ist nicht meins.
Du bist schon ein Shelby-Typ. Ne? Hast du mal Entharungscreme benutzt?
Natürlich.
Also, ich meine jetzt außerhalb vom Kopf, also ich meine jetzt so am Körper hast du Enthaarung, so weht Enthaarungscreme oder so?
Ja, habe ich dir doch erzählt damals mit dem Schlecker. Ich bin noch zum Schlecker und habe mir, als ich das erste Mal diese Kaltwachsstreifen habe ich mir geholt und habe die ja auf die Heizung gelegt. Also da hieß, man muss sie zwischen den Händen reiben und ich bin ja immer ein Typ, der ja effektiv arbeiten möchte, effizient arbeiten möchte und dann habe ich die einfach auf die Heizung gelegt, diese Kaltwachsstreifen.
Aber das ist ja Kaltwachs, das ist ja harmlos, das ist ja zwar schmerzhaft und so, nee, aber ich meine jetzt so Entharungscreme, ja, weißt du, wo so Chemie drin ist, die dir die Haare ausfallen lässt. Das finde ich schon krass irgendwie. Von QVC, das so radioaktiv strahlt, dadurch fallen dir dann die Haare aus.
Ja, aber das war halt dieses American QVC damals so. Hi Sally, hi Tom. Ja, kennst du das? Und dann so haben die so Männer, weißt du, so diese Creme drauf und dann einfach mit dem Schaber. Und dann war das so komplett glatt. Und ich so, genau das brauche ich. Dann habe ich das bestellt, probiert. Ich hatte Hautirritation, es hat nicht funktioniert. Dann habe ich dort angerufen und habe gemeint, ey, das hat nicht funktioniert. Dann hat der Typ zu mir gesagt, ja, haben Sie es aufgemacht? Ich so, ja klar, ich habe es ja ausprobiert. Der so, ja, dann können Sie es nicht mehr zurückschicken. Das war richtig fies. Also, es ist, also diese Chemie, das finde ich, also wenn man Haare entfernen will, womit ich richtig gute Erfahrungen gemacht habe, ist Lasern. Das ist wirklich gut. Also,
ja, aber wie lange willst du denn da lasern? Also hast du mal gesehen, was ich für einen Busch auf der Brust habe? Da musst du ja 8 Angestellte theoretisch mit 8 Quatsch. Laserpointern haben, die sich da durchlasern.
Nee, Quatsch, Alter. Das ist, das sind, ich glaube, Bro, ganz ehrlich, 5 Sitzungen. Ja, aber jetzt, guck mal, ich habe mir zum Beispiel die Achseln lasern lassen.
Du hast dir die Achseln lasern lassen?
Ja, und das ist super. Ich habe dort keine Haare mehr. Also da wachsen keine Haare.
Okay, ich hab die mir einfach lasern lassen. Kommen die nochmal nach oder für immer?
Also Bro, ich bin ehrlich zu dir, ich hab dort, glaube ich, 5 Sitzungen gehabt und dann geht er halt mit dem Laser drüber, tick, 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 tick und dann kommen die halt immer dünner raus und irgendwann waren die halt weg.
Aber es jetzt ist eine sehr kitzlige Stelle, ne?
Nee, bei mir nicht. Also es ballert halt, gell? Also das mit dem Laser, es kann schon ziehen, sage ich jetzt mal. Das, weißt du, der Laser setzt ja dann, der setzt ja immer den Laser an und der kühlt es auch mit so einem, als wie so ein von der Klimaanlage ist so ein Schlauch, der dann die kalte Luft die ganze Zeit dahin pustet und dann, ey, das ist schon so und du so, wow. Also jedes Mal zieht's, aber es hat sich gelohnt. Ich war jetzt bestimmt seit 3 Jahren nicht mehr. Es kommen noch 2, 3 Härchen manchmal, weißt du? Oder
aber schwitzt du da ja jetzt auch weniger? Auf den Schwitz hat es keinen Unterschied.
Nee, aber du musst da muss man wirklich zu einem Store gehen halt, der sich damit auskennt, weißt du? Also,
professional.
Ja.
Ich habe mir mal in der Kölner Innenstadt die Zähne bleachen lassen wollen. Hab ich das erzählt?
Ja, Mann.
Und aber dann bin ich in den falschen Laden gelaufen, wo der Typ mich faktisch gefingert hat. Das war super. Das war eine richtige Freude.
Bleachen ist halt auch, Alter, hey, ich hab mir auch die Zähne bleachen lassen, das hat so wehgetan, Mann. Oh mein Gott, das hat so wehgetan, Alter. Da waren so, wie so Blitzeinschläge. Und das ging dann und das hat wirklich was gebracht. Also, ich habe ja auch beim Zahnarzt gearbeitet, ich kenne ja diesen Ablauf. Du musst dann halt sehr drauf achten, du machst dann halt eine weiße Diät ein paar Tage. Das heißt, dass du Lebensmittel zu dir nimmst, die gar keine Farbstoffe haben. Am besten, das sind so 72 Stunden. Und ist schon ein extremer Unterschied, aber man muss dann halt wirklich aufpassen. Weißt du, wenn du zum Beispiel Kaffee trinkst, musst du gleich danach halt ausspülen oder sehr viel Wasser danach trinken, dass es sich halt da nicht wieder festsetzt.
Ist mir alles, weißt du, ich bin jetzt 41 Jahre alt, ich muss nicht mehr schön sein. Ich mache mir jetzt so eine Arno-Dübel-Gedächtnis-Trümmerwüste in den Mund, weißt du, so 3 Zähne in 7 Richtungen, damit ich noch eine Dose Bier damit aufmachen kann. Das ist ja, ich finde das immer interessant, ich kriege direkt, wenn irgendwas an meinen Zähnchen ist, wenn ich einen freistehenden Zahnhals habe oder so, habe ich wahnsinnig Zahnschmerzen. Und dann siehst du so bei Sozial-TV, weißt du, so Harzer-TV, wo so Leute an so einem Fliesentisch sitzen und sich einen Jakordia-Tabak reinschieben, siehst du dann immer, wie die so 3 Zähne haben, die so aus dem Mund rauskommen. Und ich frage mich so, die müssen doch Schmerzen haben, die Leute, das gibt's doch nicht. Wenn du so 89% nur Zahnfleisch im Maul hast, dann muss es doch unangenehm sein.
Ja, das ist, manche haben halt sehr extreme. Das Problem ist, du verlierst ja am meisten Zähne im Alter durch genau dieses Problem, Parodontose.
Rückgang des Zahnfleisches.
Parodontitis eigentlich, also Parodontose gibt es glaube ich
da
gar nicht.
Da spürt man wieder die Zahnarzthelferin, die durch spricht, das ist
ja
Wahnsinn.
Aber das Problem ist, das Problem ist halt, dass du dort weniger Zahnschmelz hast, also wenn das Zahnfleisch weggeht, da hast du halt mehr Dentin, das ist so die untere Schutzschicht, die um den Nerv greift. Und und der Kieferknochen bildet sich ja auch dann zurück.
Ich habe jahrelang den Fehler gemacht, dass ich zu feste geputzt habe. Ich habe geputzt wie Conan der Barbar, wenn er einen Geier schlagen will. Aber ich habe wirklich so richtig, ich habe die härteste Bürste genommen, so als wenn nur, weißt du, wie bei so einem Tech-Channel, der versucht, so ein altes Mainboard von Rost zu befreien. So habe ich meine Zähne geputzt. Weil ich gedacht habe, das würde helfen, damit weniger Bakterien dranbleiben. Und dann hat mir irgendwann mal ein Zahnarzt gesagt, Glückwunsch, sie haben sich den kompletten Zahnschmelz weggeputzt. Das ist natürlich auch für die Sicherheit meiner Zähne nicht so richtig gut.
Aber ja, viele nehmen auch diese Zahnpasten, die so diese Körnung drin haben. Ist auch nicht so der Renner, weißt du? Oder halt auch so diese Wasserstoffperoxid-Eigenbleaching-Scheiße.
Ich mach das sowieso alles schon immer nervös, wenn ich, weißt du, das ist ja das Problem. Früher, als ich jung war, 1917 oder so, da gab es ja nur eine Zahnpasta, eine Haarwichse. Heute gehst du ja, wenn du in DM reingehst, das macht mich wahnsinnig. Du stehst vor dem Zahnpastaregal und es gibt einfach 54.000 Zahnpasten. Und alle mit, das ist die Ultra Beach Comfort Sensory mit extra Zahnschutz. Dann gibt es die Ultra Semi-Bleach Black Sensory und denkst so, ich habe keine Ahnung, Alter, ich will doch keine Doktorarbeit lesen, bis ich mir eine Zahnpasta ausgesucht habe.
Alter, das Gleiche ist doch bei diesen Spülmaschinen-Tabs.
Ja.
Weißt du, es gibt so Spülmaschinen-Tabs und dann gibt's die Ultra, dann gibt's die Pro, dann gibt's die Platinum, dann gibt's die Ultra High Sensorosity Clean Up to the System und dann guckst du hinten drauf und dann steht, ja, also das macht den hartnäckigen Schmutz weg. Da glänzt das Glas, das reinigt die Spülmaschine und pflegt sie auch noch. Wo ich mir denk so, Digga, sag doch einfach, die teuerste ist die beste und fickt euch einfach, weißt du?
Weil es fehlt eigentlich nur noch die Stufe, dass ihr das Höchste ist dann, dass ein kleiner Mann drin wohnt, der sich selber in die Waschmaschine, der reingeht, weißt du, aus dem Tabs rauskommt. So Ant-Man-mäßig und macht dir dann selber von innen in der Spülmaschine die Teller sauber. Weil dieses Angebot, also diese Übersteigern, das ist wie mit den Rasierklingen bei Wilkinson und Gillette und so. Das war ja auch so ein Wettlauf, weißt du, dann hatte Wilkinson oder Gillette hatte auf einmal zwei Klingen und dann haben die angesagt so, ey, wie wär's denn mit drei Klingen? Und jetzt sind sie mittlerweile bei 58 Klingen und kannst mach theoretisch, 58. als wenn du so einen Igel durchs Gesicht reibst. Ja. Und ich so, also irgendwann muss der Klingenwettstreit auch mal aufhören. Plus, dass die Rasierindustrie sind die zweitgrößten Abzocker direkt hinter der Druckerindustrie. Du kaufst dir so einen Rasierer, also entweder ich kaufe immer einmal Rasierer mit drei Klingen, die sind ganz gut und halten auch, die benutze ich dann auch nicht nur einmal, sondern mehrmals. Aber wenn du dir so ein Rasiersystem, heißt das, glaube ich, kaufst, dann kriegst du das irgendwie für 9 Euro. Und dann willst du irgendwann die Klingen nachkaufen, die kosten dann 60 Euro. Und denkst du, warum kosten die 60 Euro? Sind die irgendwie aus einem Bauch von einem Gefängnisinsassen befreit worden? Oder warum 60 Euro für Rasierklingen?
Also, es ist jetzt keine Werbung, aber ich war jetzt im DM und wollte wieder Klingen, genau diese Klingen, die du meinst, die dann 8 Milliarden Euro kosten, nachkaufen. Dann habe ich gesehen, Stiftung Warentest, Gewinner, halt wieder einer der üblichen Verdächtigen. 1,8 und dann habe ich geguckt, die Eigenmarke von DM hat 1,9 und kostet nur ein Drittel von dem, was die üblichen Verdächtigen kosten.
Das ist oft so, das ist bei vielen Sachen so, auch so Ökotest und so. Teures Wasser ist meistens belasteter als das Bilosina-Wasser vom Aldi.
Und keine Bro, ich habe mir gedacht, ich probiere die mal aus. Ich bin ja Schwabe, ich bin ja sparsam. Ich habe die gekauft. Alter, ist die angenehmste Rasur, die ich je hatte. Viel besser. Wirklich. Aber ich habe früher immer gedacht, nee, ich kaufe doch jetzt nicht die günstigen, weil die sind bestimmt nicht so gut wie die großen Marken. Und dann habe ich diese von Balea gekauft. Alter, beste Rasur. Wirklich. Und du guckst, unten steht ja immer, was es einzeln kosten würde. Also was eine Klinge kostet. Ich glaube, die normalen sind 3,80 oder 4,30 und bei dem irgendwie 1,70.
Ich finde das bei Frauen immer krass. Also meine Frau rasiert sich mit so einem Einmalrasierer mit einer Klinge, so diese pinken Dinger, die es für Frauen gibt.
Ja, und das macht auch dann Bart, auch Alter.
Das macht.
Überleg mal, wir würden ins Bad kommen und die rasiert richtig, so wie du. Und die so, Schatz, ich brauche noch ein bisschen.
Dafür schiebst du dir aber mal ordentlich einen Pantoffel in die Klötze nächstes Mal, wenn du vorbeikommst. Jedenfalls. Und die rasiert und dann siehst du das, wie die mit diesem schon halb rostigen Rasierer über ihre Beine geht. Und ich denke so, wie kann das überhaupt sein, dass das noch funktioniert? Das würde ich, wenn ich das bei mir ausprobieren würde, ich würde wirklich in dem Moment, wo ich das nur in mein Gesicht tue, Blutvergiftung, Tod, Notaufnahme, 7 Antibiotika. Alter. Die müssten mich rausschieben. Ja, du unterschätzt das. Ich habe dir das schon mal gesagt. Als ich in der letzten Blutvergiftung mal wieder im Krankenhaus war, ich kriege ja ab der 4. Blutvergiftung kriege ich ein Abendessen im Krankenhaus gratis. Ich habe jetzt so eine Sammelkarte. Da habe ich die Schwester damals auch mal gefragt, so, ja, aber ist ja total bescheuert, dass ich jetzt hier wegen einem Mückenstich 2 Tage im Krankenhaus liege. Dann sagt sie, sie würden sich wundern. Wir haben hier öfters Patienten, die sich beim Rasieren geschnitten haben, Männer, und halt sich den Kopf rasiert haben oder den Bart rasiert haben und dann halt nicht desinfiziert haben und eine kleine Blutung, da ist dann Blut-Hirn-Schranke irgendwie schnell überbrückt oder so, dann geht das ins Gehirn und tot, weil du dich beim Rasieren geschnitten hast. Das ist auch der unwürdigste Tod, den man sich vorstellen kann.
Ja, aber ich glaube halt auch, das ist ja gerade, man sagt ja dieses Todesdreieck, ja, was so wie so ein Dreieck von der Stirn bis unten ans Kinn geht. Dort sind halt die Blutgefäße verbunden mit dem Gehirn.
Das Todesdreieck. Das klingt ja eher wie die Intimzone von der Frau, wo mein Freund sich damals durchgesägt hat. Das war auch das Todesdreieck.
Ja, aber das ist so umgangssprachlich, das Todesdreieck. Aber dort ist wirklich gefährlich, auch Pickel auszudrücken zum Beispiel, weil da halt Leute mit ihren ungewaschenen Händen an ihren Pickeln rummachen, dann blutet es, dann kommen Keime rein und dann kriegst du halt eine Gesichtslähmung.
Du musst dir mal vorstellen, wie viele Möglichkeiten es gibt, auf ungewöhnliche Art und Weise sogar ohne Selbstverschulden zu versterben. Du kannst jeden Moment, stell mal vor, du kaufst dir ein Moped, okay? Und fährst mit dem Moped die Straße runter. Und da fliegt ein Spatz über die Straße und landet in deinem Mund und du fällst von dem Moped und erstickst am Spatz. Das ist möglich. Ich habe letztens gesehen, dass jemand von einem fliegenden Schwein erschlagen wurde.
Okay, das ist richtig scheiße.
Das ist wirklich scheiße. Also der stand dann,
wie ist das Schwein geflogen?
Ja, also der hatte einen Unfall. Oder nee, der hatte eine Panne an der Straße, an der Autobahn. Und dann hat er gehalten an der Autobahn und ist aus seinem Auto ausgestiegen, um den Unfall zu begutachten. Und auf der anderen Seite der Autobahn gab es einen Unfall mit einem Viehtransporter. Das war irgendwo in Spanien, wo Tiere halt teilweise so offen befördert werden. Also jetzt nicht wie bei uns hier in Deutschland mit so einem geschlossenen Viehtransporter. Da standen einfach Schweine hinten auf so einer Ladefläche drauf. Oder war in Mexiko, ich weiß nicht mehr genau,
weil
wo.
Aber tierfreundlicher ist, ja,
tierfreundlicher, damit die ein bisschen durchatmen können noch.
Ja.
Und dann gab es halt auf der anderen Seite einen Unfall und dann ist dieses Schwein von der Ladefläche über die andere Autobahn geschleudert worden und auf diesem Typen gelandet, der gerade dabei war, seinen Reifen zu reparieren. Was für ein unendlich unwürdiger Tod.
Stell dir mal vor, du siehst, Schwein du guckst genauso. Das hoch,
für beide, für alle.
Stell dir mal vor,
du guckst so hoch und siehst, wie so ein Schwein, wie so eine Kanonenkugel über die A1 segelt, um dich aus dem Leben zu nehmen.
Das ist richtig scheiße, Alter. Aber für das Schwein genauso. Scheiße. Überleg mal, es hat sich auch unter den Schweinen rumgesprochen. Hast gehört, so Edgar ist abgehauen, aber da wurde dann, es lohnt sich nicht zu fliehen.
Ich glaube, es wäre auch so für Edgar nicht gut ausgegangen, aber ey, das ist einfach, ich möchte irgendwie keinen so ganz würdelosen Tod haben. Weißt du, ich meine, gibt ja so Sachen, wo du denkst, so dann, wo war das, in Milan oder so, haben sie mal einen Kardinal tot aus dem Puff getragen. Das ist natürlich als Kardinal auch nicht so gut. Weißt du, wenn sie sich dann als Mann Gottes irgendwie, nachdem dich schön Popo auspeitschen hast lassen und ein bisschen abgeratzt hast, wenn sie sich dann mit dem Herzinfarkt da raustragen. Ich weiß nicht, ob Jesus direkt an der Himmelspforte steht und sagt, komm mal hier rein jetzt. Das kommt, glaube ich, nicht so gut rüber.
Ja, aber es sind ja immer noch Menschen, Alter. Weißt du, auch wenn er Kardinal ist, der hatte vielleicht auch das Bedürfnis. Weißt du, der saß auch zu Hause, der so, fuck, scheiß drauf.
Scheiß drauf. Das Zölibat ist nun mal keine natürliche Sache, ne? Und habe ich dir ja auch schon mal erzählt, das Zölibat kommt daher, dass die Priester im Spätmittelalter so viel rumgebumst haben, dass die Kirche halt einen Riegel davor schieben musste, weil die Kirche die ganze Zeit dabei war, für diese unehelichen Kinder zu bezahlen. Zölibat kommt nicht aus der Bibel oder so. Das ist eine reine Maßnahme, damit die Priester halt keine Kinder anschleppen.
Warte, das muss ich jetzt mal kurz checken. Das hieß irgendwie Pornismus oder diese Zeit. Da gab es eine Zeit der katholischen Kirche.
Der Pornismus?
Ja.
Ich habe nur letztens mitgekriegt, dass SpaceX, wie heißt das nochmal? Wie heißt nochmal das Teil, was Elon Musk hat, um in entlegenste Regionen Starlink in die entlegenste Region der Erde Internet zu bringen, per Satellit, ne?
Mhm.
Und ja, dann genau, Starlink. Hat glaube ich, in Brasilien oder, also Bolivien oder so, irgendwo im tiefsten Amazonas-Regenwald, haben sie doch per Starlink.
Nicht Pornismus, Pornokratie.
Pornokratie klingt ehrlich gesagt, wie, klingt eigentlich nach einer Staatsform, mit der ich leben könnte.
Darf ich kurz vorlesen? Also,
bitte, Egon Kowalski als Bürgermeister.
Das war die Bezeichnung, die die spätere Chronisten im 16. und 17. Jahrhundert für eine Zeit im 10. Jahrhundert verwendeten, in der angeblich römische Adelsfamilien, besonders die Frauen der einflussreichen Theoplikaten, keine Ahnung, großen Einfluss auf das Papsttum hatten. Und Hauptfigur war vor allem Theodora und ihre Tochter Marozia. Und ihm wird nachgesagt, dass sie durch die Liebschaften und Intrigen bestimmten, wer Papst wurde. Und deswegen der Spitzname Pornokratie. Also Herrschaft der Dirnen.
Finde ich ganz geiler Spitzname eigentlich für eine Staatsform.
Es ging auch weniger um Sex im Vatikan, sondern um eine Mischung aus politischem Einfluss, Nepotismus und Macht durch sexuelle Beziehungen und die Schwächung des Papsttums in dieser Phase. Okay, dann war es doch was anderes. Aber die haben auf jeden Fall viel gevögelt damals.
Ja, wurde viel gevögelt damals, ja. Also muss man mitnehmen.
Überleg mal, Alter.
Und da war gar keiner rasiert, das kann ich dir mal sagen. Da ging es komplett durch den Busch. Da musst du erstmal 15 Minuten durch den Urwald. Aber hier, apropos Urwald, bei Starlink war es doch so, dass sie so ein Amazonas-Volk, also wirklich so Leuten, die, wie beschreibe ich das jetzt wertfrei, in Unterhose durch den Dschungel laufen und halt irgendwie Brüllaffen jagen, gesagt haben, hier, das Wunder des Internets. Und dann mussten sie das Projekt nach einem Monat abschließen, weil sie gedacht haben, ey, wir bringen das Wissen, das Internet ist ja Zugang zum Wissen der ganzen Welt. Das bringen wir jetzt zu diesem Indio-Volk, so dass sie sich im weitesten Sinne zivilisieren können. Und nach einem Monat mussten sie abbrechen, weil sie haben das ja überwacht, worauf sie zugegriffen haben und mussten dann feststellen, dass fast alle männlichen Mitglieder dieses Stammes pornosüchtig geworden sind, ja, und sich den gesamten Tag irgendwie bei Pornhub und X-Hamster einen abgerabbelt haben, Urwald.
Die Situation war, glaube ich, voll. Ich hatte das damals gelesen, diesen Artikel, das war eine Frau, die hatte das irgendwie gespendet, diesem indigenen Volk, diese Starlinks. Und die Älteren haben sich dann beschwert, weil die Jüngeren nur noch mit Porno und Zocken beschäftigt waren. Also die jüngere Generation hätte einfach nur noch Pornos geguckt und gezockt. Von Tag bis Nacht.
Sitzt du irgendwo im tiefsten Urwald im Amazonas und dann so, weißt du, um dich herum singen irgendwelche Paradiesvögel, du hast gerade noch einen Feigefrosch an deinen Pfeil gerieben und dann so, was passiert eigentlich, wenn ich Stepsister fuck Stepdad my Stepbrother watches eingebe? Und dann so 8 Stunden später.
Aber wie kommst du jetzt auf so einen Titel, Basti?
Nö, ist einfach nur aus der Realität entnommen. Das hat Reini mir irgendwann mal erzählt, dass das Leute angeblich geil macht, wenn das so Halbinzest ist. Verstehe ich auch nicht ganz. Also es darf ja nicht Dad fucks fucks Daughter sein, weil das wäre Inzest.
Boah, und Digga, das, Alter, was erzählst du jetzt wieder so eine Scheiße hier dann, Alter? Wahl.
Du geh doch mal ins Internet und gib mal Stepdaughter ein. Oder
nee, bestimmt nicht, Digga.
So. Ja, doch, hängst du einen ganzen Tag drauf rum, haarige Stepbrother. Und wenn du das, und das hat was damit zu tun, dass es offensichtlich Leute gibt, die das irgendwie attraktiv finden, wenn das Verwandtschaftsverhältnis besonders eng ist. Und ich kann dir nicht genau sagen, wen das, also warum ich das jetzt toll, also bevor ich mir jetzt ein Porno reinziehen würde, dass ich mir nicht auf dem Flipchart noch den Stammbaum aufmalen, wie das so familiär bei denen aussieht. Wie eng sind die denn verwandt? Das ist mir doch scheißegal, wie eng die verwandt sind.
Dein Suchverlauf, wie gesagt, also für mich, dein Suchverlauf würde ich gern sehen, Basti.
Ja, aber was, wenn hier jemals das KSK oder die GSG 9 durchs Dachfenster kommt? Ich habe ja alle Festplatten vorsorglich schon in die Mikrowelle gelegt. Dann geht hier überall im Haus der Killswitch an und dann ist Feierabend. Das habe ich übrigens, ich höre mir im Moment einen Podcast an, der heißt Kampf der Unternehmen. Und da geht es halt immer um so Klamotten wie, große Empfehlung, hört euch das mal an, das ist super, gibt's bei Spotify, gibt's bei RTL Plus, Kampf der Unternehmen. Und die nehmen sich halt, das sind Wirtschaftsjournalisten, immer Fälle wie Apple gegen Microsoft oder Airbus gegen Boeing und so. Und erzählen halt die ganze Geschichte von so, erstens von Unternehmensgeschichten, die wirklich spannend erzählt sind, und dann oft auch den Konflikt zwischen zwei großen Playern. Ne? Das ist ja wirklich spannend, was zum Beispiel zum iPhone geführt hat, dass Apple pleite war und so. Das sind Geschichten, die man kennt. Und dann waren auch viele Geschichten dabei, zum Beispiel die Uber-Story, von der ich nichts wusste. Ich wusste nicht, wie es zu Uber kam. Und Uber steht seit vielen Jahren in der, ja, also ursprünglich waren das, ich glaube, so Investmentbanker-Jungs oder so, die auch irgendwas mit der IT-Branche, ist schon länger her, dass ich gehört habe, zu tun hatten, die sich in New York ein Taxi holen wollten oder in Los Angeles und dann so vor 15 Jahren halt gedacht haben, die standen an der Straße und kriegten einfach kein Taxi. Ey, warum kann ich mir mit keiner App auf meinem Handy ein Taxi rufen? Es war wirklich ein richtiges Alltagsproblem. Also so richtig, hä, warum kann ich das auf meinem Handy nicht machen? Ich habe Internet hier, ich habe alles da, aber es gibt keine App. Und dann haben die halt auf ganz kleinem Level angefangen. In Amerika waren die rechtlichen Beschränkungen halt auch viel geringer als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland brauchst du ja einen Personenbeförderungsschein, eine Lizenz etc. In Amerika konnte ja ab Tag 1 so ziemlich jeder Uber-Fahrer sein mit seinem Privatfahrzeug. Das ist ja in Deutschland in der Art und Weise nie möglich gewesen. Was ich interessant fand war, Uber ist halt so unglaublich schnell gewachsen, weil die relativ früh in ihrer Firmenphilosophie festgelegt haben, wenn es rechtliche Grenzen gibt oder Grauzonen oder Situationen, wo wir uns entscheiden müssen, machen wir das jetzt, bevor wir eine Lizenz haben oder bevor wir eine offizielle Erlaubnis haben oder machen wir es erst danach, sich immer dafür entschieden haben, Scheiß auf Gesetze, notfalls zahlen wir halt die Strafgebühr. Und so haben die ihre Firma innerhalb von ein paar Jahren, Uber ist ja ein weltweiter Player mittlerweile, in jeder Großstadt der Welt oder zumindest der westlichen Welt gibt es mittlerweile Uber. Und Uber hat halt, indem sie einfach aufs Gesetz gekackt haben, innerhalb von 10 Jahren ein so unfassbares Wachstum hingelegt. Und warum ich das erzähle, ist, dass irgendwann natürlich Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, ey Uber, ihr macht aber Sachen, die wir noch euch gar nicht erlaubt haben. Also Personenbeförderung etc., irgendwelche Internetregularien, die sie übergangen haben. Und dann, die Geschichte ist jetzt gleich zu Ende, kam raus, dass Uber in allen Büros, die sie laufen hatten, mittlerweile ist es ja eine Riesenfirma, Kill-Switches installiert hatte. Das heißt, wenn da das FBI oder was auch immer das Äquivalent war, irgendwie eine Behörde, die sich um Wirtschaftssachen kümmert in den USA, FDA oder so, wenn die reinkamen, dann hat einer in dem Büro auf den Kill-Switch gedrückt und alles wurde gelöscht.
Nee.
Und das ist natürlich schon, also das ist schon Mafia-Style, finde ich. Das ist schon krass. Stell dir mal vor, du kommst irgendwo so rein als Wirtschaftsprüfer oder so und dann drückt einer so unter dem Knopf und auf einmal gehen alle Rechner aus. Und dann sagst du so, ah, schade, wir haben Stromausfall.
Das ist heftig.
Das deutet schon darauf hin, dass das nicht so ganz legal war, was die da in manchen Bereichen getan haben.
Okay, das wusste ich nicht, aber das ist echt heftig. Das ist richtig heftig.
Soll ich dir noch was empfehlen, was ich mir gestern Abend mit meiner Frau reingezogen habe und gedacht habe, Alter, das ist eine der härtesten Stories. Viele, die uns jetzt zuhören, kennen das vielleicht schon. Der Titel ist ziemlich beschissen. Bei Netflix eine Real-Crime-Doku namens Unknown Number oder Unknown Caller, der Highschool-Catfish.
Okay, ist ein Film oder eine Serie?
Ja, ist eine anderthalbstündige Dokumentation oder Crime-Doku. Also eine Folge. Und Catfish, für die, die es nicht kennen, ist ja jemand, der sich, also ich glaube der Begriff, ich weiß nicht, warum es überhaupt Catfish heißt. Catfish sind ja so Wälse, die so in so Sumpfgebieten in Amerika leben. Ich habe keine Ahnung, warum man das so nennt. Aber ich bekenne den Begriff Catfish eher so aus so Dating-Dokus. Also wenn Leute dann zum Beispiel Bilder von nicht sich, sondern von der fremden Person bei Dating-Apps reinstellen oder so, um dann halt oder vorgeben, jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Das ist Catfishing im amerikanischen oder im englischen Sprachgebrauch. Okay. Also, wo dann jemand, keine Ahnung, wochenlang mit einem Tinder-Kontakt einer Frau schreibt und nachher kommt raus, es ist irgendwie ein 38-jähriger Arbeitsloser namens Ulf aus Bad Salzuflen oder so. Das ist Catfishing. Ne?
Aber warte, ich habe das jetzt mal, warum das so heißt.
Aha. Immer gut, dass du an der Recherche immer hart dran bist, das gefällt mir.
Genauso sei es, also manche Menschen sind wie Catfish, sie jagen andere, halten sie in Bewegung, sorgen für Spannung, oft indem sie sich online als andere ausgeben. Also da geht's halt irgendwie um diese permanente Jagd oder so, keine Ahnung.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass so Catfish sich so irgendwie verstecken oder so und dann vielleicht...
Oder mit dem Schnurrbart.
Mit dem Schnurrbart, genau. Man trifft die Frau und dann hat sie halt so einen Dr. Fu Manchu-Schnurrbart, weil sie immer nur den Billo-Rasierer benutzt.
Das ja, und jetzt erzähl mal. Und
Unknown
Caller,
Unknown Number, ich weiß nicht mehr genau, ist eine Doku über einen kleinen Ort namens Biel irgendwo im mittleren Westen der USA, wo nichts ist, also irgendwie 10.000 Einwohner mit einer Highschool, zwei Bars und drei Kreuzungen. Und dann wird die Geschichte von Lauren Licardi erzählt, einer zum Beginn der Story, glaube ich, 13- oder 14-Jährigen, die ihren ersten Freund Owen hat, so ein klassisches Highschool-Sweetheart, also er ist so ein Sportlertyp, gut aussehen, sie ist eine junge Blondine. Und dann bekommt die Cheerleaderin, ja, ich glaube, weiß nicht mehr, ob die Cheerleader, aber es ist sehr klischeeig so, ne? Und so klassisches Highschool-Loving Kleinstadt-Ding, so beide irgendwie weiße Amerikaner. Und dann kriegt sie nach ein paar Wochen mit Owen auf einmal von einer unbekannten Nummer so Sachen, also ich glaube, es beginnt mit so einer harmlosen, harmlos nicht, aber ich will Owen, betrüg dich oder er will mit dir Schluss machen. Damit startet's. Und dann startet eine Kaskade, eine Lawine aus, ich glaube am Ende, ich weiß nicht, die genaue Summe wird nicht genannt, aber über 100.000 Nachrichten, die sie und Owen bekommen und dann irgendwann auch Leute aus ihrem Umfeld, die immer expliziter werden. Also so, Owen will mich fingern, Owen hat eben Sex mit mir im Auto gehabt, du bist eine kleine Schlampe. Und es geht dann wirklich bis zu, bring dich doch um. Ne, du hast kein Lebens, also richtig schlimm. So, wo du denkst, wow. Also
okay.
Es geht dann immer gegen sie, gegen diese Lauren und immer in Richtung Owen will dich nicht. Und Owen sagt auch, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und dann gehen die Elternpaare, ich meine, die sind ja beide minderjährig noch, die das betrifft, die Elternpaare in die Schule. Und dann wird sehr lange vermutet, dass es sich um eine Mitschülerin handelt, die vielleicht eifersüchtig auf die Liebe der beiden ist, weil sie so das Highschool-Sonnen-, also goldene Pärchen sind oder Golden Couple wird das da genannt.
Spoilerst du jetzt?
Nee. Und wenn ich spoiler, sage ich es gleich.
Darf ich raten?
Warte. Und es wird dann halt über alle... Also die Schule wird überwacht, die Mitschüler werden überwacht, die Handys werden überwacht, die Handys der beiden werden ausgewertet. Es wird auch vermutet, dass Lauren sich vielleicht selber die Nachrichten schickt. Und jetzt, wenn ihr nicht wissen wollt, wer es war, dann springt jetzt bitte genau 3 Minuten vor. Dann reden wir nicht mehr drüber, wer es war und ihr seid safe. Okay? Und jetzt erzähle ich euch, wer es war bei Unknown Caller, der Highschool Catfish. Ötze, du darfst jetzt raten.
Es war Lehrer.
Nee. Es war die, also jetzt Spoiler.
Die Mutter?
Es war die Mutter von Lauren.
Weil du gerade Mu gesagt hast, habe ich jetzt geraten.
Ja, es war die Mu. Es war die Mutter von Lauren, Kendra Licardi, die wirklich ein bisschen, sagen wir, auch schon in Interviews ein bisschen seltsam rüberkommt. Und die sich sogar nach diesem Fall noch interviewen lässt und darüber redet, dass sie auch nicht weiß, wie das passieren konnte und dass sie ja mal als Jugendliche missbraucht wurde. Und es geht, wird von der Wissenschaft davon ausgegangen, dass ein sogenannter Münchhausen by Proxy-Effekt ist. Münchhausen by Proxy ist normalerweise eine Krankheitsindikation. Also da werden, das gibt es wirklich öfter, dass Elternteile ihre Kinder bewusst krank machen mit Rattengift oder so einer Scheiße, um dann diese Kinder betreuen zu können und Aufmerksamkeit zu bekommen. Also erstens, dass sie so gute Eltern sind und dass die Kinder halt nicht weggehen oder dass die Kinder von ihnen abhängig bleiben, weil sie ja krank sind.
Ja,
und
ja.
In diesem Fall sagt die Wissenschaft, das wird aber nachher auch nur so vermutet, dass diese Frau das getan hat, damit die Tochter verzweifelt und sich immer wieder Schutz bei ihr sucht.
Och,
aber das ist wirklich so, also man bekommt, tut mir leid, da bekommt man wirklich das Gefühl, man möchte direkt durch den Fernseher greifen und dieser dämlichen Mutter eine reinhauen. Also auch wenn die Frau psychisch krank ist, aber man entwickelt eine so dermaßen Antipathie für die, wie kann man das nur tun? So.
Ja, ich kann mir das auch nicht erklären, aber so wie du schon gesagt hast, ist das eine psychische Defekt oder psychische Krankheit oder?
2 Jahre geht die Scheiße. 2 Jahre macht die das.
Und oder dass sie halt mit der Abnabelung ihres Kindes nicht drauf klarkam. Aber hey, also rechtfertigen kann man das auf gar keinen. Ich versuche es mir jetzt gerade zu erklären, aber...
Aber wenn es nur um die Abnabelung gehen würde, ne? Die Frau schreibt ihrer eigenen Tochter Sachen, die bring dich um, du magersüchtiges Stück Dreck. Und du denkst so,
das ist krank.
Und dann wird die noch interviewt und rechtfertigt das noch. Und du denkst so, mein Gott, mein Gott, ey.
Aber in der Türkei gab es ja zum Beispiel, als ich dort war, es gibt da immer so Sendungen, die eine heißt Esra Erol oder Müge Anlı, das sind dann immer, also Talkshows, musst du dir vorstellen, die wenden sich, oder Opferfamilien wenden sich oft an die Redaktion und die klären das dann im Fernsehen auf. Ist extrem cheesy.
Wie aber so, auch, so also Betrugsfälle oder was sind das dann?
Nee, nicht nur Betrug, auch Mord. Und
Mord? Was?
Ja, Mann, ja, zum Beispiel, oder die Tochter wurde ermordet und vor Gericht hieß es dann, der Fall wurde fallen gelassen, weil man jemand anderen vermutet hat. Und dann wenden sich die Familien halt an diese Fernsehsendung und sagen, hey, wir sind uns sicher, es war der und der. Und die laden dann zum Beispiel diesen Mann ein oder diese Frau. Und dann finden Gespräche statt, da ist auch ein Psychologe vor Ort etc. Und dann wird es halt öffentlich im Fernsehen diskutiert. Und oft, und sie hat wirklich schon oft dazu beigetragen, diese Fernsehshows, dass es dann aufgeklärt worden ist. Und die werden dann auch manchmal im Fernsehen direkt festgenommen oder die sind dann live da bei der Verhaftung.
Wow.
Weil dann, okay, weil die halt auch die Leute dazu animieren, sagen, habt ihr da vielleicht irgendwelche Beweise oder habt ihr die Person irgendwie dort gesehen oder ist euch etwas aufgefallen? Und da kommen also halt auch Storys.
Ein bisschen Aktenzeichen XY in etwas extremer, ne?
Ja, in richtig extremer. Und ja, halt natürlich auch populistischer. Weißt du, wie das auch so
rausgeht. Aktenzeichen XY, das ist ja der große Straßenfeger in Deutschland. Seit 50 Jahren habe ich mich halt immer gefragt, wie soll, also die haben ja schon geholfen, Fälle aufzuklären. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass du denkst, wie soll das denn irgendjemand noch irgendwo wissen? Dann sind das so Sachen so wie, wer von ihnen hat im September 1989 in der St. Pastorenstraße in Bad Driburg einen roten Volkswagen gesehen? Und du denkst ja, so, leck mich am Arsch, ey, ich weiß nicht mal, was jetzt vor meinem Haus parkt. Woher soll ich denn wissen, ob ich 1989 in Bad Driburg einen roten Volkswagen gesehen habe? Das sind immer so seltsame Aufforderungen, wo du denkst, das kann doch kein Mensch mehr wissen. Also,
ja,
sehr selten wird da mal was aufgeklärt.
Ja, nee, es, also durch Aktenzeichen insbesondere wurde, glaube ich, auch schon viel aufgeklärt. Ich glaube halt, manche, du weißt ja, meine Schwäche ist, ich kann mir Gesichter nicht merken. Oder Namen.
Du bist als Zeuge bei wirklich dir's? Schlecht. Also, dass du dir meinen Namen mittlerweile merken kannst, sehe ich schon als Erfolg an.
Absolut. Und du bist da ja richtig krass. Wenn du zum Beispiel, ah, stimmt, Celine, du warst doch die Technikerin damals in Düsseldorf vor 3 Jahren. Das hast du im Kopf. Und ich glaube halt, es gibt Menschen, die eine noch viel bessere Fähigkeit haben in solchen Sachen und dadurch etwas aufgeklärt wird. Und man darf ja nicht vergessen, wir leben in Deutschland, es gibt manche Leute, die stehen am Fenster und machen sich Notizen. Das gibt's wirklich. Genau.
Ja, das gibt's. Ja, ja. Der Anzeigenhauptmeister ist keine Erfindung der Neuzeit. Wir hatten auch früher so einen Opa.
Die gab's schon immer.
Der hat immer am Fenster gestanden und hat Leute aufgeschrieben für irgendwas.
Ja. Und man hat ja auch zum Beispiel bei so Nachbarschaftsstreitigkeiten, die dann vor Gericht enden, haben die Leute ja, manchmal tragen die ja so Bücher vor, wo dann steht, 12.32 Uhr hat das Haus verlassen.
Ja, ja, ja.
Bekloppt,
also besonders in Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt es wirklich die allerbeklopptesten. Also besonders in Deutschland, da gibt es ja nur wirklich, ich möchte kein Richter für so eine Scheiße sein. Das, was du da teilweise hören musst, da wirst du bekloppt.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe auch keine Energie für sowas, sage ich mal ehrlich. Also für so Nachbarschaftsstreit. Aber ich stelle mir das schon schrecklich vor. Das ist halt dein Zuhause, es ist der Ort deiner Ruhe. Also du bist ja selber, ich meine, du lebst ja an eher einem ruhigen Ort und jetzt stell dir mal vor, der Typ neben dir haut die ganze Zeit laute Musik raus, macht dort jeden Tag Partys, fängt um 7 Uhr morgens an, Bauarbeiten, jedes Mal. Und da gibt es ja auch Leute, die dann wirklich das machen, um dich zu nerven, weil du vielleicht einmal einen halben Meter weiter geparkt hast, sodass er in seinen Parkplatz nicht reingekommen ist. Und der hat sich dann dich als Feind ausgesucht und macht dir einfach das Leben zur Hölle. Dann machst du das ein Monat mit 2 Monate und ich meine, du gehörst jetzt zu den Menschen, so wie du es immer so schön sagst, die vom Leben geküsst sind. Du kannst sagen, weißt du was, fuck you, ich zieh hier einfach weg. Aber andere Leute können das halt nicht. Erstens aus finanziellen Gründen, zweitens auch, hey, kriege ich woanders eine Wohnung? Oder vielleicht liegt das in der Nähe des Arbeitsplatzes, die Kinder gehen dort auf die Schule und irgendwann befindest du dich dann halt in einer Spirale und kommst da nicht mehr raus. Es
Das ist so. Und ich habe gerade mal die größten Nachbarschaftsstreits Deutschlands gegoogelt. Legendäre Nachbarschaftsstreits. Soll ich dir die mal vorstellen?
Bitte, hau mal raus.
Der Grasstreit von Wangen. Ein Mann verklagt seinen Nachbarn, weil dessen Bambus und Gras in seinem Garten wucherten. Der Streit zog sich über 10 Jahre hin, ging bis zum Bundesgerichtshof und endete erst, als ein Gutachter die genaue Wurzeltiefe des Grases maß. Wow.
Boah, scheiße, Alter.
Der Spielplatzhasser von Bayern. Ein Rentner verklagte seine Nachbarn.
Ganz kurz zum Thema Bambus muss ich nur ganz kurz sagen, ich habe hier einen Nachbarn, der ist in so einem Bambusverein. Das sieht auch echt spektakulär aus, wenn man bei dem am Haus vorbeiläuft. Der hat irgendwie so, keine Ahnung, 8 verschiedene Bambusarten und kennt sich halt unglaublich gut aus. Weil ich habe ihn mal drauf angesprochen, weil ich das in Thailand halt gesehen habe, habe gemeint so, ey, mega, wie du das hier so alles gestaltet hast. Und dann hat er mir das mal erklärt und hat halt gesagt, guck mal, die und die und die Sorte vom Bambus, da musst du die Wurzeln abgrenzen. Also der tut dann auch wirklich so eine Barriere aufbauen, die dann tief ins Erdreich reicht, weil die halt sofort sich in ihren Weg suchen und dann halt alles, was drumherum ist, mit Sprösslingen voll machen und dann
wächst Bambus. Ich weiß nur, dass Bambus unglaublich krass wächst, so, ne? Also, es gab sogar als Foltermethode früher, in Japan oder so, dass man Leute von Bambus geschnallt hat. Und weil der Bambus, die größten Bambuspflanzen der Welt wachsen bis zu 1 Meter am Tag oder so. Also, völlig absurd. Du kannst die wachsen sehen. Und der ist dann durch den Gefolterten gewachsen, der Bambus. Das ist,
Wahnsinn.
Kreativ.
Ja.
Sagen wir es mal kreativ.
Ja, und jetzt stell dir vor, okay. Und der kennt sich nicht aus und dein Garten ist voll damit. Boah, okay, hau raus. Okay, jetzt der Stiergarten.
Der Spielplatzhasser aus Bayern. Ein Rentner verklagte seinen Nachbarn mehrfach, weil Kinder auf einem Spielplatz in der Nähe zu laut waren. Es gab Prozesse bis zum Verwaltungsgericht. Ergebnis: Spielplatzlärm wurde als sozial adäquat eingestuft. Wow. Okay. Das ist, also ich finde, wenn man am Spielplatz lebt, muss man damit leben, dass Kinder auf dem Spielplatz spielen. Das ist, also dafür gibt es ja Zeiten, wann der Spielplatz nutzbar ist und wann halt nicht.
Ja, und am Ende sind es doch Kinder, Mann. Also, weißt du, wenn man auf Kinderlärm nicht klarkommt, ich weiß, ja, okay, ich glaube, es ist schon nervig, wenn dann um 23 Uhr noch und du musst so um 5 Uhr morgens aufstehen, aber ja, Alter, also bei
Kids. Die legendäre Tuja-Hecke ist der nächste Fall. Zwei Nachbarn in NRW stritten sich, weil eine Hecke 2 Zentimeter zu nah an der Grundstücksgrenze stand. Sie führten jahrelang Prozesse, ließen Vermessungsingenieur kommen, kosten mehrere 10.000 Euro. Am Ende wurde die Hecke entfernt und beide Nachbarn redeten nie wieder miteinander. Das ist auch so deutsch. Das ist einfach so deutsch.
Aber ich hatte auch schon, Basti, ich hatte auch schon Fälle mit dem Nachbarn. Digga, wenn du sagst, das ist deutsch, ich habe am Carport damals, da mussten neue Bitumenplatten, also Abdichtungsplatten, oben drauf gemacht werden und die werden ja dann so erhitzt und damit da halt ein leichtes Gefälle für das Regenwasser kommt, wird am Rand, werden da so Holzblocks aufgestellt, okay? Also Kantholz einfach. Und ich war im Urlaub und dann hat er mich angerufen und hat gemeint so, ey, du weißt aber schon, 2,77 Meter. Und ich so, was? Ja, 2,77 Meter ist das Höchstmaß für deinen Carport. Und das ist jetzt 2,78 Meter, da habe ich, und das ist jetzt O-Ton, Digga, das ist nichts dazu gereimt oder irgendwas. Dann habe ich im Sommer 2 Zentimeter weniger Sonne. Und dann habe ich gesagt, ist dein Ernst jetzt? Und der so, ja, und hat halt voll genervt. Dann habe ich den Dachdecker mittendrin angerufen, habe gemeint, ey, so und so sieht's aus. Und der so, was? Und ich so, ja, ey, bitte, ich habe keinen Bock, weil ich war da gerade irgendwo auf Tour. Und dann haben die das halt abgerissen, mittendrin in der Phase, gerade wo die den Bitumen angeheizt haben schon. Und haben neues Material gekauft, ein Kantholz, was 2 Zentimeter kleiner war. Dann habe ich aber bei der Stadt angerufen und habe gesagt, wie hoch darf ein Carport sein? Einen Tag später, weil es war am Wochenende, glaube ich, oder irgendwie so spät, dass da halt das Amt nicht mehr offen hatte. Und dann haben die gemeint, 3 Meter. Und da habe ich mich so zugekotzt, aber habe mir dann immer gesagt, ich behalte es als Joker in der Hand so.
Okay. Weißt,
aber muss man überlegen, das hat mich einfach nochmal 600 Euro gekostet. Einfach dieses Holz weg und neues Holz dahin und nochmal alles abreißen. Und
gab es mit dem Nachbarn ein Gespräch darüber?
Danach? Nee, habe ich nicht mehr angesprochen. Ich habe mir gedacht, fuck it, ich habe das, falls irgendwas noch irgendwie kommen wird, werde ich das melden.
Meine Nachbar, meine Eltern hatten früher am Haus so Efeu, weißt du, so am Haus hoch. Wenn ihr wilder Wein war das, wilder Wein, kein Efeu. Mhm. Eigentlich ganz schön, so Weinblätter, die das ganze Haus umspannen. Und dann haben sie Streit mit dem Nachbarn gehabt, das ist aber schon so 25 Jahre her, und sind in Urlaub gefahren. Und dann hat der Nachbar im Urlaub, also wenn meine Eltern nicht da waren, unter dem Gartenzaun entlang den Strang von diesem wilden Wein durchgesägt. Und als meine Eltern zurückkamen, war halt das gesamte Haus in totes Laub gepackt.
Nein. Digga, nee. Ja. Und haben die den angezeigt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Also sie sprechen heute noch miteinander. Meine Mama lebt ja nicht mehr, aber mein Vater spricht noch mit denen. Also,
Scheiße.
Nachbarschaftsstreit kann auf jeden Fall richtig scheiße laufen. Ich habe großes Glück. Ich habe jetzt hier mega nette Nachbarn. Ich hatte aber auch schon absolute Höllennachbarn. Also wirklich so richtige Höllen. Zum Beispiel in meiner letzten Wohnung da habe ich den Fernseher auf 30 von 100% gestellt und die haben geklopft um 18 Uhr abends. Wo du denkst so, fickt euch doch, ihr Affen.
Von der Lautstärke her meinst du?
Ja. Also wirklich normale Gesprächslautstärke. Ich kannte die Leute nicht mal. Die waren in einem anderen Haus, weil das war so eine Hausreihe, weißt du? Also die wohnten halt im Haus daneben. Und irgendwann habe ich einfach so laut gestellt, dass ich ihr Klopfen nicht mehr hören konnte, weil sie sich ficken sollen, weil es mich einfach so genervt hat, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich hier um 1 Uhr nachts ein Massaker veranstalte und Soldat James Ryan gucke, okay. Aber wenn ich um 18 Uhr Fernsehen gucke und ihr klopft schon, dann leckt mich doch am Arsch, Digga. Dann zieh aus der Innenstadt von Köln halt weg, wenn dir das zu laut ist.
Ja.
Wenn du Ruhe willst, zieh aufs Land.
Ja, das ist jetzt schon crazy.
Ich war heute Morgen schon melken.
Ah,
bin schon mit meiner Ziege zum Dorfplatz geritten und habe die Fische verkauft, die ich hier im Dorfteich gefangen habe. Es ist sehr schön. Ich liebe es. Ich liebe gerne auf dem Land.
Ja, ist es schön?
Es ist wunderschön.
Bist du happy?
Ich bin super happy.
Nee, weil du hattest ja diese Entscheidung, hast ja gemeint, du willst rausziehen und so.
Absolut. Aber richtig. Bisher hat mir kein Obdachloser vor die Tür gekackt. Ich bin nicht fast überfallen worden, angefahren worden. Es fahren keine Autorennen durch meine Straße. Keine Ahnung, ich kann die Vorteile nur.
Ich habe schon gesehen, Digga. Mir haben ein paar Leute geschrieben, Basti, der Influencer, hat jetzt auch einen Thermomix.
Ich habe einen Thermomix, ja, ich habe jetzt einen Thermomix. Wollte ich mal ausprobieren. Ich bin erstaunlich positiv überrascht vom Thermomix. Ich habe vorgestern Gulaschsuppe gemacht und gestern Champignon-Cremesuppe. Das ist Kochen für Doofe, aber das ist ganz cool. Du kannst alles so reinschmeißen. Und dann macht er das halt so.
Ich habe auch einen Thermomix.
Du hast auch einen Thermomix, ja? Klar, machst du dir deine schönen Pelmeni dann oder was machst du damit?
Nee, ich habe bis jetzt eigentlich nichts. Ich glaube, einmal habe ich das. Ich war ja nie zu Hause.
Wie, du hast den Thermomix nicht benutzt oder was?
Ja, weil wir hier wieder diese Umbauarbeiten
haben. TM6 oder TM7?
Was ist das jetzt, Basti?
Tja, das ist der neue Thermomix. Das ist der, der persönlich von 4 oberkörperfreien Sklaven reingetragen wird, die für dich singen, während sie ihn reinbringen. Oder halt TM6 für Peasants. Das sind halt einfach für so Knechte wie dich. TM7 ist die Edelvariante. Das ist der Porsche Cayenne unter dem Thermomix. Das ist der neue.
Ich weiß, ich habe den neuen.
Mit dem großen Tablet.
Ich war einer der Ersten, die den zugeschickt bekommen haben.
Und nie benutzt. Man muss echt sagen, das ist, also wir sind jetzt keine Werbepartner von Thermomix, aber wenn man so, also zum Beispiel, ich komme aus dem Haushalt, meine Mom konnte nicht kochen, okay? Hat sie auch immer gesagt. Also meine Mom hat nie gekocht und wenn, dann nur so Mittel. Ne? Und ich kenne halt nicht, dass man Sachen wie Kartoffeln, also das ist jetzt ein bisschen billo, aber zum Beispiel bei uns zu Hause gab es keinen frischen Kartoffelbrei. Hat meine Mama nicht gemacht. So, da wurde halt Pfanni angemacht und dann fertig so, ne? Ich wusste auch nicht, wie man eine Champignon-Cremesuppe macht, ohne Champignon-Cremesuppe von Knorr oder so zu kaufen.
Ja.
Und das Ding hat halt 5 Zutaten. Das kann man auch ohne Thermomix machen. Also jetzt, dafür braucht man Thermomix nicht. Aber die Einstiegshürde, sowas zu machen, ist bei sowas etwas leichter, weil er leitet dich ja an. So, der sagt dir dann halt, hier schmeiß die Champignons rein, Sahne, Milch, tralala. Und 20 Minuten später hast du eine köstliche, gut gemachte Suppe. Voll okay. Ja,
also ich, so wie du sagst, wir sind jetzt keine Werbepartner oder sonst irgendwas. Ich finde, Das ist für Leute, ich meine, du kannst kochen, ich kann auch kochen. Und es gibt ja auch Restaurants, die einen Thermomix benutzen. Noch nebenher, also für Soßen etc. Ich glaube, Thermomix ist so ein Ding, weil beim Kochen ist ja wichtig, wann, wie lang brate ich an? Wann füge ich das hinzu? Wann mache ich das? Man entwickelt ja ein Gefühl. Und ich meine, ich kann Bücher darüber schreiben, die ich nicht schreiben werde, wie oft ich schon Essen verkackt habe. Ja, wie oft es angebrannt ist, ich habe es nicht hinbekommen, ich habe es zu dünn geschnitten oder Knoblauch hat dann zu lang angebraten in Öl und dann halt zu viele Bitterstoffe. Und ich glaube, dafür ist das halt echt gut, weil das gelingt, wenn du dich da halt an die Regeln hältst und alles so reinmachst und die Waage ist drin etc., dann kommt am Ende echt was Gutes dabei raus. Und wir, also ich kenne es eigentlich durch meine Schwestern und Schwägerinnen, die haben das immer benutzt. Und bei so Familienfesten hatten die dann so richtig leckere Sachen, haben die immer gesagt, ja, Thermomix, Thermomix. Und dann habe ich mich, ja, dazu
breitschlagen lassen. Das, was man nicht machen darf, ist von selber die Portionsgröße erhöhen. Ich habe diese Gulaschsuppe gemacht, habe aber gedacht, ey, ich will gerne nicht 4 Portionen, die da angegeben sind, machen, sondern ich mache lieber 6. Und weil ich ein dummes Schwein bin, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass wenn ich alles um halt den Faktor 0,4 erhöhe, also statt 600 Milliliter 800 Milliliter Wasser oder 900 Milliliter, dass dann die Gesamtmasse natürlich größer wird und nicht mehr in den Topf passt.
Das war nicht gut.
Also ich hatte ihn dann bis zum Rand voll, als ich dann anfing, also als alle Zutaten drin waren, habe ich schon so gedacht, vielleicht war das nicht clever von mir. Aber es ist am Ende doch ganz fancy geworden. Also man kann das echt benutzen, das ist okay. Für Leute, die völlig kochunaffin sind, ist es, glaube ich, super, weil du wirklich Sachen machen kannst. Und bei mir war der Hauptantrieb, dass ich einfach mehr zu Hause kochen will und mehr Kontrolle darüber haben möchte, was ich esse. Weil wenn du außerhalb
isst,
jetzt mal fernab von einem Fastfood-Zeug, du isst halt immer irgendwelche Sachen, die irgendwelche Zusatzstoffe enthalten, irgendein Scheiß, der da drin ist, der benutzt wird, um es zu binden, zu machen, bla bla bla. Und wenn du einfach nur frische Zutaten nimmst und dir das selber zubereitest, dann weißt du halt genau, was du zu dir nimmst.
Das war auch mein Problem in der Türkei. Ich habe, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen?
Also ich glaube, dass das eine unserer größten zivilisatorischen Probleme der nächsten 100 Jahre sein wird, dass wir halt... Unsere Großeltern haben noch sehr, meine Oma hat noch wirklich, die hat gar keine Zusätze benutzt. Vielleicht mal Soßenbinder, wenn überhaupt, aber selbst das nicht. Und heutzutage ist es halt so normal, dass Küchen eher so Chemielabore sind und es recht Großküchen oder große Restaurants, große sonst, dass da so viel Scheiß reingepackt wird oder erst recht, was man sich so fertig kaufen kann, dass das einfach nicht gesund sein kann auf lange Sicht. Natürlich esse ich auch gerne mal Fastfood, aber grundsätzlich finde ich den Gedanken, mir mein Essen selber zuzubereiten aus guten Zutaten, irgendwie umso älter ich werde, umso attraktiver.
Wenn ich es vergleichen könnte, würde ich sagen, Thermomix ist irgendwie so Backen. Weißt du, das ist wie Backen. Weil du hast alles vorgegeben, du fügst es zusammen.
Ja, ist mehr Backen als Kochen, das stimmt.
Ja, so durch diese Maßeinheiten, Zeitvorgaben etc., und muss sich dann halt nicht mehr drum kümmern, einfach Deckel drauf und fertig. Aber ich habe, was ich vorhin sagen wollte, in der Türkei, ich war jetzt im Urlaub, auch meine Schwestern und so waren da und viele wollten halt immer draußen essen und ich habe immer gemeint, nee, ich esse daheim. Also Mama kocht, erstens, viel leckerer und gerade aufgrund unseres Berufes ist uns halt, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich habe keinen Bock mehr auf Restaurants, weißt, für die ist es so, geil, wir gehen dort essen, hier essen, aber unser Beruf ist ja immer draußen essen. Wir sind ja immer unterwegs, immer in Restaurants und nicht nur Fastfood, klar, auch gute Sachen und allem drum und dran, aber man hat keinen Bock drauf. Weißt du, ich habe auch, wenn ich im Urlaub, manchmal ist Urlaub auch für mich so, nur wenn ich meinen Koffer sehe, kriege ich schon so ein Ekel, Alter.
Ja, kann ich.
Weißt du, was mir passiert ist übrigens, Basti? Ich bin ja aus der Türkei zurückgekommen, mein Koffer war, der Griff war abgerissen am Stuttgarter Flughafen. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, ist ja von der Fluglinie. Dann bin ich dahin zu Lost and Found und dann musste das ja dort anmelden. Dann sagt die Frau zu mir, mit was sind Sie geflogen? Sun Express. Und das ist halt die einzige Fluglinie, die halt da direkt drüber fliegt. Und dann sagt die, nee, also Sun Express zahlt bei beschädigten Griffen, Halterungen etc. Zahlt die nicht. Hat mir dann so einen Zettel in die Hand gegeben, was sie alles zahlen und was sie nicht zahlen, wenn es beschädigt wird. Und ich soll mich jetzt damit abfinden. Da habe ich gemeint, ja, aber ich brauche doch jetzt irgendeine Nummer. Nee, kriegen sie nicht. Das, weil die das nicht machen. Und dann habe ich, dann, weißt du, und ich hatte halt die Kinder dabei und draußen, ich musste mein Fahrzeug abholen, weil ich das mit so einem Service gemacht habe, wo dann vereinbart wurde, um 7.30 Uhr steht das Auto bereit.
Ja, das klappt nicht.
Und dann habe ich aber recherchiert und es stimmt halt nicht. Also, da gibt es irgendein Abkommen. Warte mal, wie heißt das nochmal? Ich check das nochmal. Montrealer Übereinkommen. Und das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Und da müssen die Haftung von Fluggesellschaften für Verspätung, Gepäckschaden, Verlust oder auch Personenschaden. Und die müssen das dann zahlen. Aber das fand ich schon krass, Alter. Dass die dir halt einen Zettel in die Hand drücken und sagen, ja, ciao. Weißt du?
Ja, es ist nicht so richtig geil, wie die Haftung bei sowas passiert. Ich weiß, dass Micky Beißenherz, dessen Frau ja sogar bei der Lufthansa arbeitet, soweit ich weiß, bis heute seinen Koffer nicht zurückgekriegt hat. Der ist mal verloren gegangen auf einer Inlandsreise und nie wieder aufgetaucht.
Nee.
Also,
echt jetzt?
Ja, der ist dann einfach weg. Ich weiß nicht, ob er ihn irgendwann, aber es ist auf jeden Fall ein paar Monate später hat er ihn immer noch nicht gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass mir das noch nie passiert ist. Ins Aufgabegepäck tue ich aber auch nur Sachen rein, die ich nicht unbedingt brauche. Also alles, was ich behalten möchte, habe ich in meinem Handgepäck.
Ja, das mache ich auch immer. Also alles, was so Laptop, also Elektrogeräte sowieso, darf man glaube ich gar nicht mehr auch so Akkus.
Akkus darf man nicht mehr reintun, so mehr. Also zumindest so Powerbanks und so darfst du nicht reintun, genau.
Aber auch, so wie du sagst, also wichtige Sachen immer im Handgepäck. Aber da ist halt auch wieder blöd, weißt du, so ich kann jetzt meine 2 Liter Wodkaflasche, kann ich nicht mehr ins Handgepäck packen.
Das ist ärgerlich, da musst du die immer vorher schon am Security-Check austrinken.
Ich trinke die immer komplett aus.
Ohne Scheiß, jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug einsteige oder jedes Mal, wenn ich muss und stehe am Security-Check-In, hast du immer irgendeine Martina, die in ihrem Rucksack so eine 0,5 Liter Wasserflasche hat im Security-Check. Und dann sagt so, wie, darf ich keine Flüssigkeiten mitnehmen? Und ich so, nein, Martina, seit 24 Jahren, seit Leute gedacht haben, sie fliegen ins World Trade Center rein, dürfen wir keine Flüssigkeiten mehr mitnehmen. Seit fucking einem Vierteljahrhundert darf man das nicht mehr. Aber du stehst hier mit deiner Evian-Flasche, wir müssen jetzt alle warten, weil sie jetzt deine Scheiße durchwühlen müssen, weil du zu blöd bist und jetzt auch noch auf doof machst und sagst, hab ich auch gar nicht gedacht, dass ihr das hier sehen könnt.
Ja, aber das war nicht wegen 11. September, du Fisch, Alter. Das war wegen dem anderen Typen, weil der so Flüssigsprengstoff mitgenommen hat.
Ja, aber die Sicherheitsvorkehrungen wurden am 11. September auch extrem verstärkt.
Ja, aber das war irgendwie wegen so einem Typen, weil der sich ans Bein irgendwas geklemmt hat. Egal, trotzdem halt wegen solchen Deppen, Alter.
Wobei ich sagen muss, ich habe nie ganz verstanden, man darf also, aber ich dürfte theoretisch 5 Flaschen A 100 Milliliter mitnehmen, das darf ich.
Nee, nicht. 99 Milliliter. Ich habe mir auch schon gedacht, das ist eigentlich eine Marktlücke, Wasser rauszubringen mit 99 Milliliter.
Ja gut, weißt aber du? Das ist ja, ist das ökonomisch umsetzbar? Das muss dann schon Sonderwasser sein, Fidschi-Wasser. Özcan Kosa, weißt du, Fidschi-Wasser, 99 Milliliter.
Natürlich. Und unten drunter schreiben, hilft für ihren Haarwachstum.
Ja, genau. Dann noch ein falsches Versprechen mit draufpacken. Ja. Habe ich mal gelesen, 50 Cent ist irgendwie Milliardär oder so, oder Halbmilliardär, also 500 Millionen oder so schwer. Nicht wegen seiner Musik, sondern weil er in Wasser investiert hat. Der hat in diese Fidschi-Wasser-Scheiße investiert und hat richtig Geld damit gemacht.
Echt?
Ja, weil du kannst ja mit nichts Leute besser abziehen als mit fancy Wasser. Guck mal, wie groß die, also kannst du dir auch nur annähernd vorstellen, stell mal vor, du hast so ein fancy Wasser, so Fidschi Wasser, wo eine Flasche 3 Liter kostet. Und setz das mal in Relation dazu, was 1 Liter von diesem Wasser wirklich kostet, wenn du es abfüllst. Das ist noch nicht mal ein Cent.
Das wird dir einfach abgefüllt.
Das ist Wasser, das ist Kranwasser. Von mir aus Fidschi, geschissen drauf. Aber es ist Kranwasser. Und die ganzen Idioten, Khloe Kardashian sagt, ja, deswegen ist meine Rohrsatzhäher weggegangen, weil ich nur Fidschi-Wasser trinke. Ja, Fidschi-Wasser am Arsch geleckt, ey.
Das aber ist es Wasser. Ist wirklich, also es ist auch Fidschi. Es ist wirklich von dort.
Ja, und? Was jetzt?
Also, ja, ist ja der aber es ist von dort.
Ja, aber weißt du, was wir machen? Wir bringen Herne-Wasser raus. Herne-Wasser.
Nee, das
aus
muss
der
irgendwas. Kastrop-Rauxel-Wasser.
Kastrop-Rauxel-Wasser für 10 ja. Cent. Für 10 Cent den Liter Kastrop-Rauxel-Wasser. Dann gucken wir mal nach, was ein Liter Kastrop-Rauxel-Wasser kostet. Ich sag mal so, was kostet ein Liter Wasser? 0,05 Cent oder so, also nichts in Deutschland. Und dann machen wir uns richtig die Taschen voll. Da ruft Nestle bei uns an und will unser Kastrop-Rauxel-Wasser kaufen. Da rastet die aus.
Ich glaube, das Schwierige ist nicht, das Wasser rauszubringen, sondern das Schwierige ist, in die Märkte reinzukommen.
Ja, aber du, da kennen halt wir ja einen Mann. Wir beide kennen einen Mann. Wen kennen wir beide?
Wen?
Ralf Dümmel, der Mann mit der gelben Schuhsohle, du Penner.
Mit der roten.
Ja, als ich ihn letztes Mal gesehen habe, hat er gelbe Schuhsohle gehabt. Er hat auf jeden Fall coole Schuhsohlen. Das ist ja so ein richtig netter, ey. Wir rufen Ralf Dümmel an und dann bringen wir das Castrop-Rauxel-Wasser als Alternative zu Fidschi-Wasser raus. Und in 2, 4, 5, 6 Wochen...
Ja, warum gehen wir nicht zur Höhle der Löwen, Alter? Warum gehen wir zwei? Ja, wir bringen unser Wasser. Aber was glaubst du, wie viel... Was für ein Wasser sollen wir rausbringen?
Vielleicht adoptiert dich dann Carsten Maschmeyer und du darfst dann bei ihm und Veronika leben.
Sofort. Sofort, Modok. Ich würde sofort sagen,
so einen
hey,
kleinen
ich
Türken,
bin dabei.
Den kann ich immer gut gebrauchen.
Ja, die Veronika, und sollte jeder haben. Wenn,
jeder sollte 1, 2 Türken zu Hause haben. Ja, die Veronika und ich, wenn wir mal unten so den Keller sauber machen, da können wir auf jeden Fall mal so einen Türken gebrauchen.
Ja, aber jeder bringt doch Getränke raus, Alter. Ja. Jeder bringt Getränke raus, Pizzas. Ich hab's dir schon so oft gesagt, du Fisch, Alter. Ich hab gesagt, lass uns doch irgendwas rausbringen. Aber halt was Gutes, nicht irgendwie so, keine Ahnung, Wurst mit Baklava. Schon wirklich ein Produkt, wo wir
Baklava-Energy? Baklava-Energy. Also
sie kennen wieder Baklava-Energy.
Wie sie kennen, Amanakaim, was denn?
Wenn, dann heißt es Faklava.
Faklava.
Ja. Wir nennen es Faklava und das Logo ist so ein Pimmel, was aus Lava rauskommt.
Das ist eine sehr gute Idee. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Energy Drink, den Özt und ich, wir sind ja ausgebildete Lebensmittelchemiker, den wir erstellt haben, ob ihr den kaufen würdet. Wenn der jetzt neben den Getränken von, wie heißt sie hier, die eine da, die immer so schön singt, mit der Perücke.
Helene Fischer.
Shania, wie heißt sie denn jetzt?
Wen denn?
Ja, mein Gott, deutsche Sängerin, super erfolgreich, Feminismusbeauftragte, war mal mit Flair zusammen.
Hä?
Mein Gott, wie
ja,
heißt
ich bin
denn?
Nicht so in dieser, Bro,
doch,
du
bist
in
dieser
Reality-Influencer. Du bist doch
war
jetzt
die nicht mit
drin.
Flair, die war mit irgendwem zusammen da. Wie heißt, mein Gott, ganz bekannt. Jetzt sag, komm, wie heißt sie denn?
Ja, keine Ahnung, Alter.
Doch,
als
du
ob
kennst sie doch. Colleen auch nicht. Hat bei DSDS in der Jury gesessen, Riesentour gespielt.
Ex-Freundin von Flair. Mit Perücke. Aber hat die eine Perücke?
Na, ich glaube, die trägt so Perücken auch. Mein Gott, die ist super bekannt. Mir fällt der Name nicht ein. Nächste Woche erzählen wir euch den Namen. Das war die neue
Nein,
Folge.
Nein, ich check das jetzt, Alter. Was soll das, Alter? Ex-Freundin von Flair. Heißt von Flair, bist du dir
vielleicht
sicher?
War die? Nein, ich bin mir nicht sicher. Die war mit irgendeinem von diesen Typen zusammen.
Ist jetzt dein Ernst, Digga? Du droppst einfach einen Namen, weil du sagst, irgendeine von diesen Typen, was...
Wie heißt die denn jetzt nochmal?
Shirin David.
Shirin David, natürlich.
Boah, du bist so ein Hässlicher. Du bist so ein Hässlicher. Digga, was bist du für ein... Oh mein Gott, Basti, ich schlag dich gleich zusammen, Alter. Weil, ey, was ist los mit dir? Alter, du so, die ist richtig berühmt, Schlagersängerin, Deutschland, mit Perücke. Halt deine Fresse, Alter.
Ja, was? Die trägt Perücke und singt Pop? Oder nicht? Und wer war ihr Ex-Freund? War das Flair? Ich weiß es nicht. Wer war das nochmal?
Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken.
Ex-Freund Shirin David. Mit wem war die zusammen?
Shirin David. Ex-Freunde. Mit Chris Manatsidis. Sie waren so...
Was weiß ich, vielleicht habe ich der armen Frau jetzt auch was angedichtet und die war nie mit dem zusammen, aber
du bist
mein Gott,
so ein
ich bin,
Digga,
noch hier nicht, ich bin noch hier nicht für wissenschaftliche Studien. Ich setze mir jetzt meine Perücke auf, singe wieder atemlos und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Das war Bratwurst und Baklava. Der Bierenkacker ist raus, Özcan Kosa und wie ich entwickeln ab sofort, ab nächste Woche einen Energy Drink. Den Faklava Energy Drink, der euch...
Nein, kein Energy Drink, wir machen uns Gedanken. Die Leute sollen uns Vorschläge machen, was für ein Produkt wir rausbringen sollen.
Oh, das ist eine gute Idee. Wir bringen ein Produkt raus und ihr schlagt uns das vor. Das ist eine gute Idee. Schreibt
oder
mir in die
ihr habt ein Produkt. Oder ihr habt ein Produkt und wollt, dass Basti und ich da einsteigen. Und
oh,
dann gehen wir zusammen
gut
zur Höhle der Löwen.
Oh,
weißt du,
wow,
und stellen das dort vor.
Das ist eine richtig gute Idee. Da können wir auch nochmal diese Tanznummer aus dem französischen Fernsehen machen, die wir gemacht haben, weißt du?
Mega.
Völlig, völlig kontextlos, einfach so. Passt auf euch auf, seid geküsst, wir lieben euch, bleibt gesund, Küsschen auf Schnüsschen und tschüss.
Bye, bye.